Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. René Benko ist in Haft. Nachdem sein Immobilienkonzern Signa pleite gegangen ist, kommt der einstige Immobilien-Tycoon und Investor René Benko nicht mehr aus den Schlagzeilen. Gegen ihn laufen zahlreiche Ermittlungen in mehreren Ländern. Und jetzt sieht die Staatsanwaltschaft offenbar genug Gründe für eine Festnahme. Wir sprechen darüber, was genau dahinter steckt und ob René Benko jetzt länger hinter Gittern bleibt. Renate Graber aus der Standard Wirtschaftsredaktion und Fabian Schmidt, leitender Redakteur Investigativ. Es geht heute wieder einmal um René Benko, denn ganz überraschend haben wir heute Donnerstag früh erfahren, dass Benko festgenommen wurde. Renate, was wissen wir denn darüber?
Ja genau, mittlerweile wissen wir mehr, weil die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die ja rund um René Benko und die Signa und deren Pleite ermittelt, bestätigt hat, dass René Benko heute in der Früh festgenommen wurde. Tatsächlich hat das in Innsbruck stattgefunden oder in Igls, dort lebt er ja, in seiner Villa sei er festgenommen worden, wie ich inzwischen gehört habe. Und von der Soko Signa, die von der Polizei diese ganzen Maßnahmen durchführt, und er ist in Polizeigewahrsam. Das Ganze hat in der Früh stattgefunden und möglicherweise, so habe ich inzwischen gehört, wird er morgen nach Wien gebracht. Da wäre er dann in der Josefstadt, in der Justizvollzugsanstalt Josefstadt untergebracht, aber das weiß man noch nicht genau.
Was ist der offizielle Grund jetzt für seine Festnahme?
Also die WKStA hat eine Presseaussendung gemacht und hat darin bekannt gegeben, dass ein dringender Tatverdacht besteht. Das muss es auch geben, sonst gibt es keine Festnahmen. Und dass Tatbegehungs- und Verdunklungsgefahr bestehe im Zusammenhang mit bestimmten Vorfällen rund um die Signa bzw. die diversen Gesellschaften wie Laura Privatstiftung etc.
Das klingt jetzt fürs Erste etwas abstrakt. Schauen wir uns das im Detail an. Fabian, fangen wir mal mit Verdunklungsgefahr an. Um was geht es denn dabei?
Naja, Verdunkelungsgefahr bedeutet, dass die Gefahr besteht, dass zum Beispiel Beweise vernichtet werden, dass Zeugen beeinflusst werden. Der Beschuldigte versucht, Indizien und Beweise zu beseitigen, bevor die Staatsanwaltschaft sie findet.
Und was war da jetzt bei René Benko genau der Vorwurf?
Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft ihm vor und hat den Verdacht, dass René Benko im Nachhinein Rechnungen erstellt habe. Da geht es um drei Schusswaffen, teure, die hätte er dann quasi der Masse entzogen. Also man muss immer dazu denken, es laufen ja Insolvenzverfahren und es läuft auch ein Insolvenzverfahren gegen ihn persönlich als Unternehmer. Die Masse ist das, was dann letztendlich verteilt wird. Also alles, was an Geld reinkommt durch Verkäufe und so weiter, kommt dann den Gläubigerinnen und Gläubigern zugute. Und wenn er da eben dieser Masse etwas entzieht, wie zum Beispiel teure Waffen, die man eigentlich verwerten und verkaufen hätte können, dann verringert er die Masse und die Gläubiger sind dadurch geschädigt. Darum geht es bei der Verdunkelungsgefahr, was eigentlich ganz, ich möchte nicht sagen originell ist, aber das ist doch eine Riesenkausa mit höchsten Milliardenbeträgen, die da in der Insolvenz schlagend werden. Und dann wird er festgenommen, weil er Rechnungen quasi fälscht oder nachträglich erstellt, um etwas den Gläubigern zu entziehen. Das hat doch einen gewissen Reiz, könnte man sagen.
Was ich gelesen habe, spielt auch die von dir schon angesprochene Laura Privatstiftung dabei eine Rolle. Die ist ja schon immer wieder vorgekommen. Um was geht's da jetzt?
Ja, also die Laura Privatstiftung ist eine der von René Benko gestifteten Organisationen gewissermaßen, also seine Stiftung. Und es ist ja so, dass wenn man eine Stiftung gründet, dass man dort keine Managementfunktionen mehr ausübt. Also das ist ja der ganze Sinn einer Stiftung, dass man ein Vermögen hineinlegt und das dann übergibt und die Stiftungsvorstände sich dann um das Vermögen der Stiftung kümmern. Und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sagt nun, dass sie den Verdacht hat, dass Benko der tatsächliche Machthaber ist bei der Laura Privatstiftung. Das heißt, dass er sie eigentlich, die ganzen Vermögenswerte, die da drinnen sind, dass er die behandelt, als wären diese sein eigenes Vermögen. Das heißt, dass das Stiftungskonstruktion gewissermaßen fake ist. Und das ist dann eben auch die Tatbegehungsgefahr zum Beispiel, also dass man eine Straftat, die man bereits begonnen hat, weiterführt oder neuerliche Straftaten begeht, was auch ein Grund ist für die Verhängung der Untersuchungshaft, ein Grund sein kann. Also diese ganze Laura Privatstiftung, da sind sehr viele auch Assets versammelt, die Benko am Herzen liegen, zum Beispiel das Chalet N, oder dort waren auch die Unternehmen, die zum Beispiel seinen privaten Flieger gemanagt haben. Also diese ganze Seite ist die Laura Privatstiftung.
Genau, und die Laura Privatstiftung soll eben sehr reich sein. Da, also ich habe mal gehört, dass da dreistellige Millionenbeträge drinnen liegen sollen. Das kann natürlich ein Gerücht sein, weil so viele Leute wissen nicht, wie viel da drinnen liegt, aber auch sehr wertvolle Immobilien, vor allem in Deutschland. Und da ist eben auch der Verdacht der WKStA, dass er, als wäre er ein Eigentümer, es gibt da aber kein Eigentum, über dieses Vermögen verfügt und auch dadurch die Gläubiger und Gläubigerinnen verkürzt in ihren Ansprüchen, schädigt, Vermögen entzieht.
Das heißt, die Verdunkelungsgefahr, das bedeutet im Prinzip jetzt im Fall Benko, dass er mehr Vermögen hat, als er zugegeben hat. Und die Tatbegehungsgefahr, dass die Gefahr besteht, dass er das auch weiterhin tun würde. Gibt es da jetzt noch etwas, was entscheidend für diesen Haftbefehl war, oder war es das?
Na, das sind die beiden Punkte, die die WKStA in dieser Aussendung genannt hat, für im Zusammenhang mit der Begründung für diese Festnahmeanordnung.
Was es eben dann noch gäbe, ist die Fluchtgefahr. Aber die hat die WKStA ja bislang auch nicht als gegeben angesehen, auch weil Benko ja immer erschienen ist, wenn er geladen wurde zu Beschuldigteneinvernahmen und Gerichtsterminen und so weiter. Aber das sind die drei Gründe, warum eine U-Haft verhängt werden kann. Verdunkelungsgefahr, Tatbegehungsgefahr, Fluchtgefahr.
Und darüber hinweg muss der dringende Tatverdacht bestehen, und den hat sie eben auch schon festgestellt.
Mhm. Jetzt haben wir ja von einem Haftbefehl gegen Benko schon vor mehreren Wochen gehört. Und zwar wurde der in Italien ausgesprochen. Hat das jetzt noch irgendetwas mit dieser aktuellen Festnahme zu tun?
Nein, das kann man nicht so sagen. Also der italienische Haftbefehl ist ein europäischer Haftbefehl, also der gilt in der gesamten EU. Und dort geht es ja um andere Vorwürfe. Nachdem aber Österreicher und Österreicherinnen, also österreichische Staatsbürger, nicht ausgeliefert werden, wenn es um Delikte geht, die auch in Österreich verfolgt werden können, und das ist so, dann werden die nicht ausgeliefert. Drum ist er bisher auf freiem Fuß geblieben.
Mhm. Wisst ihr, was der Stand der Dinge da bei diesen italienischen Ermittlungen ist?
Also es ist nicht bekannt, dass sich etwas verändert hat zu dem Zeitpunkt, wo wir letztes Mal gesprochen haben darüber. Es ist überhaupt so, glaube ich, kann man sagen, dass die ganzen Ermittlungen sehr komplex sind, die ja auch in verschiedensten Ländern stattfinden, also auch in Deutschland, in Liechtenstein. Dann gibt es Gläubiger, also beziehungsweise Investoren, die viel Geld in die Signa gesteckt haben, die Rechtsstreitigkeiten angestrengt haben, Staatsfonds wie der saudische Staatsfonds oder Mubadala aus Abu Dhabi, Gläubiger, die ihr Geld zurück wollen. Also da laufen sehr viele Verfahren, Verfahrensstränge in vielen unterschiedlichen Jurisdiktionen, und deshalb ist es da auch nicht so leicht, den Überblick zu behalten.
Wer sich da vielleicht näher noch dafür interessiert, zum Beispiel für die Italien-Causa, ich werde einige Folgen noch in den Shownotes verlinken dazu, kann man da auch nachhören. Gibt es jetzt noch irgendwelche anderen Vorwürfe, wenn wir über den Komplex Benko sprechen, wo ihr sagt, das sollte man noch im Kopf behalten?
Ja, die WKStA hat selbst heute bekannt gegeben, dass es auch einen neuen Strang gibt. Also den kann man nicht in den Kopf behalten, aber man kann ihn in den Kopf bekommen sozusagen. Und zwar geht es da um ein Projekt in München am Bahnhofsplatz. Da wird Benko und einem zweiten Manager oder ehemaligen Manager der Signa Investmentbetrug vorgeworfen. Da hat man eben so einen Staatsfonds geholt und herangelockt sozusagen, gesagt, also investiert. Die haben investiert, und nun besteht aber der Vorwurf und der Verdacht, dass ein Großteil des Geldes anderswo gelandet ist. Also auch das ist ein neuer Strang.
Ganz vereinfacht gesagt, im Zentrum steht quasi diese Riesenpleite der Signa und ihrer diversen Tochterfirmen. Und es geht um Handlungen, die da kurz bevor diese Pleite passiert ist, erfolgt sind in diesen Vorwürfen. Darum, dass eben vorgetäuscht wurde, dass Zahlungsfähigkeit besteht, dass es gute Investitionen sind, wenn es in Wahrheit schon ziemlich knapp war im Reich des Rene Benko. Und dann geht es um Vorwürfe eben auch nach seiner Privatinsolvenz, eben um die Frage, ob er wirklich bekannt gegeben hat, sein gesamtes Vermögen, und dass sein gesamtes Vermögen dann eben verwertet und den Gläubigern zugeführt werden konnte. Also das sind so, glaube ich, ganz vereinfacht gesagt, die zwei Komplexe, die es zurzeit gibt.
Ja, und im Zusammenhang mit dieser Festnahmeanordnung geht es eben um die Punkte zum Beispiel, also dass Kapital, also ein Geldkarussell rund um Kapitalerhöhungen stattgefunden habe. Da geht es um die Signa Holding. Da hat man eben Investoren sozusagen verführt, Geld rein zu investieren und weitere Überweisungen getätigt. Und letztlich soll, so der Vorwurf, René Benko dieses als seinen eigenen Beitrag zur Kapitalerhöhung ausgewiesen haben. Das ist sowas. Oder die Villa Eden am Gardasee, das ist diese berühmte riesige Villa, die er dort hatte. Die wurde verkauft an die Ingbe-Stiftung, das ist eine liechtensteinische Stiftung, die ihm zuzurechnen ist sozusagen. Und die sei ohne Gegenwert, da hat es keinen entsprechenden Gegenwert gegeben bei diesem Verkauf. Das ist der Vorwurf der Untreue und eben alles, was rund um seine Insolvenz passiert mit der Laura Privatstiftung. Das sind so ein paar der Stränge.
Sind auf jeden Fall genug. Was bedeutet denn jetzt diese aktuelle Festnahme für Benko? Wie geht's da weiter?
Naja, für ihn bedeutet es wahrscheinlich nichts Gutes. Es muss jetzt binnen 48 Stunden das Gericht, also ein Richter oder eine Richterin, entscheiden, ob U-Haft verhängt wird. Meinem Wissensstand soll das in Wien stattfinden, wird man sehen. Und dann muss er natürlich auch einvernommen werden. Und wenn das Gericht zur Ansicht kommt, dass diese Gründe, die der WKStA angegeben hat, vorliegen, dann wird er in U-Haft genommen. Und U-Haft kann sehr lang dauern, wie wir wissen.
Jetzt reden wir schon so lange über die diversen Ermittlungen gegen Benko, über Vorwürfe. Stehen wir jetzt vor dem Moment, wo es tatsächlich zu einem Prozess kommen könnte?
Noch lange nicht wahrscheinlich oder noch länger nicht wahrscheinlich, weil das sind ja alles Ermittlungsschritte, die da getan werden. Und irgendwann, also um zu einem Prozess zu kommen, möchte ich gerne betonen, dass die Unschuldsvermutung gilt für René Benko. An dieser Stelle, sollte man nicht vergessen. Und da muss es letztlich ausermittelt sein, ein Strang, ein Ding, eine Causa muss zumindest mal ausermittelt sein, sodass dann halt eine Anklageerhebung erwogen wird. Oder es wird etwas eingestellt, auch das kann passieren. Also ich denke, wir sollten uns auf längere Zeit noch einstellen. Was meinst du, Fabian?
Ja, ich meine, was wir jetzt zum Beispiel ja noch gar nicht erwähnt hatten, ist dieser Strang, der durch das Geständnis ausgelöst wurde. Thomas Schmid hat ja damals den Vorwurf aufgebracht, dass er von Benko bestochen worden sei, dafür, dass er für ihn quasi Steuerangelegenheiten fixe. Das ist zum Beispiel etwas, das ist so getrennt von all dem, was jetzt rund um die Insolvenz und die Vermögensversteuerung läuft, dass ich mir vorstellen könnte, dass da zum Beispiel dann einmal eine Einstellung oder eine Anklage, je nachdem, früher kommt, aber sonst, wie die Renate schon gesagt hat, und ich glaube, man merkt es ja auch in dem Podcast, das ist so viel und es ist so verwirrend und über mehrere Länder auch hinweggehend und dann natürlich immer noch der große Ressourcenmangel in der Justiz, der immer beklagt wird. Deshalb glaube ich, dass das schon noch länger dauern wird. Wobei man immer sagen muss, wenn man sich Wirecard anschaut und die Staatsanwaltschaft in München, da stecken wir jetzt schon mitten im Prozess. Die haben das binnen kurzer Zeit ausermittelt, obwohl es auch ein gigantisches Verfahren ist. Und da sieht man halt, dass in Österreich dauert es dann doch eben immer länger.
Jetzt ist René Benko erst einmal festgenommen worden. Ob er tatsächlich in Untersuchungshaft kommt, das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Wir werden das auf jeden Fall auf der Standard.at dann berichten, sobald eine Entscheidung da ist. Und vermutlich werden wir auch in Zukunft immer wieder drüber sprechen. Es nimmt kein Ende. Vielen Dank heute für das Gespräch dazu, Renate Graber und Fabian Schmidt.
Sehr gerne.
Sehr gern.
Wenn Ihnen der Podcast gefällt und Sie uns gerne unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel mit einem Like oder einem netten Kommentar auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Oder wenn Sie unsere Arbeit und kritische Berichterstattung vielleicht finanziell unterstützen möchten, geht das schon ab einem ganz kleinen Beitrag von 3 Euro. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Was Sie heute sonst noch wissen sollten. Erstens, in den Koalitionsverhandlungen von FPÖ und ÖVP wird heute Donnerstag unter anderem das Thema Medien besprochen. Zur Debatte steht etwa eine Reduktion des ORF-Beitrags. Die Freiheitlichen hatten ja ursprünglich ein Ende der Haushaltsabgabe gefordert. Generell könnte es Einsparungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben, etwa im Zusammenhang mit den 15% an Ausgaben, die die Ministerien selbst einsparen sollen. Auch bei der Vergabe der Medienförderung dürfte es in Zukunft Änderungen geben. In den Gesprächen dürfte es zu Unstimmigkeiten der Parteien gekommen sein. Die FPÖ zog sich zwischenzeitlich zu internen Beratungen zurück. Zweitens, das erste Gesetz, das der neue US-Präsident Donald Trump unterzeichnet, dürfte der Laken-Riley Act werden. Das Gesetz ist Teil von Trumps repressiven Migrationsplan und verschärft den Umgang mit Migranten ohne gültigen Papieren. Künftig sollen diese auch bei geringfügigen Vergehen, wie zum Beispiel Ladendiebstahl, in Einwanderungshaftzentren festgehalten werden. Der US-Kongress hat das umstrittene Gesetz bereits verabschiedet. Und drittens, heute Donnerstag eröffnet am Wiener Rathausplatz der Wiener Eistraum. Auf mehr als 10.000 Quadratmetern können BesucherInnen Eislaufen und Eisstock schießen. Wer keine eigene Ausrüstung hat, kann diese auch vor Ort ausleihen. Und ein kleiner Tipp, wer online schon Tickets kauft, der spart 10%. Bis 2. März ist die Eisfläche geöffnet. Und wer sich denkt, bei diesem Wetter Eislaufen, ich möchte lieber nicht krank werden, der hört am besten vorher in die neue Folge Besser Leben rein. Da geht es nämlich um genau diese Hypochonder, die Angst haben vor Krankheiten und was man vor dieser Angst tun kann. Besser Leben und alle anderen Standard-Podcasts hören Sie überall, wo es Podcasts gibt, sowie auf derstandard.at. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie uns jetzt gerne noch etwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie Thema des Tages abonnieren, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.